Ja, guten Morgen noch von meiner Seite. Ja, ich möchte heute über das Thema sprechen, Umgang mit Fehlern. Darüber haben Oliver und Jana auch schon gesprochen, vor ein paar Wochen. Es geht um das Thema Charakterbildung. Ich möchte erstmal mit einem coolen Spruch beginnen, den ich gelesen habe und sehr passend finde. Kannst du den einmal machen? Da steht, Fehler machen kann wirklich jeder, doch einen Fehler einzugestehen, dazu braucht man Charakter. Ich finde, das ist sehr passend zum Thema Charakterbildung, der richtige Umgang mit Fehlern. Und ich glaube, so das Thema Fehler machen begegnet jedem von uns irgendwo mal im Leben. Manchen mehr, manchen weniger. Und sehr häufig ist das ein sehr negativ belastetes Thema. Fehler machen, ja, ich weiß nicht, was bei euch gerade so in den Kopf kommt, was ihr für Gedanken habt bei dem Thema, ist häufig sehr negativ belastet. Und ja, mit meiner Predigt möchte ich heute so ein bisschen ein positiveres Bild schaffen vom Thema Fehler machen. Da geht es nicht nur um Fehler allgemein, sondern wie ich mit Fehlern richtig umgehe, dass ich meinen Charakter entwickeln kann. Also ich persönlich möchte total gerne, dass sich mein Charakter entwickelt, dass ich nicht da stehen bleibe, wo ich jetzt bin, sondern dass da kann noch viel passieren, glaube ich. Und vielleicht geht es ja dem einen oder anderen von euch auch so. Genau, und ein großer Teil davon, dass sich mein Charakter entwickelt, ist halt, dass ich den richtigen Umgang lerne mit meinen Fehlern. Am Anfang möchte ich noch einmal auf den Unterschied zwischen Fehlern und Sünde eingehen. Das hatte Diana auch schon genannt in ihrer Predigt. Und zwar wird da unterschieden zwischen bewussten Fehlern, also Sünde. Ich entscheide mich bewusst, obwohl ich vielleicht auch weiß, es ist nicht richtig, wofür ich mich gerade entscheide, bewusste Entscheidungen. Oder unbewusste Fehler. Da habe ich einen Bibelvers in Psalm 19, Vers 13 steht, wem fällt es schon gleich auf, wenn er falsch gehandelt hat? Sprich mich frei von unbewusster Schuld. Also nicht alles, was wir im Leben machen, fällt uns halt auch direkt auf. Es ist nicht, wenn wir uns bewusst entscheiden, das möchte ich jetzt machen und wir wissen, es ist nicht richtig, ist es Sünde, aber es passiert auch sehr viel. Wir merken, oh, da habe ich einen Fehler gemacht, aber unbewusst. Und da müssen wir halt lernen, dass wir das unterscheiden. Das ist ein sehr schmaler Grat, aber ich denke, die Erklärung dazu macht es relativ eindeutig. Genau, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir umgehen können mit Fehlern, die wir machen in unserem Leben. Da möchte ich auch noch mal kurz wiederholen, was die drei Punkte, die Jana genannt hatte in ihrer Predigt, zum falschen Umgang mit Fehlern, beziehungsweise wie wir häufig mit unseren Fehlern umgehen. Wenn wir uns von unserer eigenen Natur, also unserem menschlichen Sein, unserem Denken, unserem Fühlen leiten lassen. Diana hatte drei Arten des Umgangs mit Fehlern genannt. Weiß irgendjemand noch eine von den dreien? Anja? Selbstmitleid, genau. Noch irgendeine Idee? Ja. Verdrängung, genau. Eine Sache noch. Ja, das wäre dann ja schon der gute Umgang mit Fehlern. Aber so, der, wie wir das häufig machen. Also ich kenne das von mir. Gleichgültigkeit wäre da noch sowas. Ne? Ach ja, passiert, nächstes Mal klappt es vielleicht. Oder schönreden. So schlimm war es nicht. Also hat bestimmt keiner gesehen. Passiert jedem Mal. Meine Güte. Ne? Oder es zu vertuschen. Vielleicht hat es keiner gesehen. Ich tue einfach so, als wäre jetzt gar nichts passiert. Ne, so das sind die Arten, wie wir häufig oder was ich bei mir beobachte, wie ich mit Fehlern teilweise umgehe. Genau, und da habe ich auch noch persönliche Beispiele. Viele von euch wissen, dass ich in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeite. Und ein kleines Beispiel, woran ich mich noch sehr gut erinnern kann, ist, dass wir haben so einen Medikamentenschrank, der immer abgeschlossen sein muss. Das ist notwendig, damit nicht irgendwelche behinderten Mitarbeiter an diesen Schrank drankommen und vielleicht mit den Medikamenten nicht richtig umgehen. Und wir haben eine Kollegin, die ist dafür zuständig, dass sie immer die Medikamente kontrolliert und wenn jetzt neue, also ne, sie ist einfach für diesen Schrank zuständig und sie hat bemerkt, dass der Schrank mehrfach nicht richtig zugeschlossen war. Und sie hat uns alle nochmal erinnert, bitte zu kontrollieren, dass der Schrank immer gut abgeschlossen ist, weil es einfach sehr wichtig ist. Und ich habe mich irgendwie ertappt gefühlt, weil ich weiß, ich habe ein, zwei Mal nicht drauf geachtet, ob der Schrank wirklich richtig abgeschlossen ist. Also ich habe nicht nochmal nachgezogen. Ne? Es passiert auch, dass man Sachen in Routine macht. Jedenfalls habe ich gedacht, es könnte sein, dass ich es gewesen bin. und fühlte mich halt ertappt. Aber anstatt zu sagen, es könnte sein, mir ist es passiert, habe ich einfach nichts gesagt und ja, ich achte drauf, dass der zugeschlossen ist. Habe es mir selbst schön geredet. Ist bestimmt auch irgendwem anders passiert. Das ja, geht schon. Ne? Also ich habe nicht dazu gestanden, sondern habe es mir schön geredet. Und ein anderes Beispiel, wir nutzen in der Werkstatt immer Kontakthefte, um mit den Wohnheimen zu kommunizieren, wenn jetzt irgendwie ein Ereignis war oder wir irgendwie Dinge benötigen. Und es kam dazu, dass ein falscher Eintrag gemacht wurde und worauf wir dann eine negative Reaktion bekommen haben vom Wohnheim. Und dann stellte sich halt die Frage, wer hat diesen Eintrag gemacht? Und normalerweise unterschreiben wir da, aber irgendwie war halt nicht so ganz klar, wer hat das geschrieben. Und ja, aus Angst, blöd dazustehen und ja, ich habe es gemacht, habe ich nichts gesagt. Es kam irgendwie nicht raus, wer es gewesen ist. Und ja, ich habe gedacht, ne, sonst was denken die, du kannst es wieder nicht oder hätte man ja auch mal absprechen können, warum machst du das im Alleingang? Und naja, ich habe halt nicht dazu gestanden. Und manchmal denken wir vielleicht im Leben, es sind so Kleinigkeiten, das sind super kleine Situationen und die sind nicht wichtig. Aber auch diese kleinen Situationen, da ist es enorm wichtig, dass wir damit lernen, richtig umzugehen, weil jede Entscheidung unserer eigenen Natur, unseres eigenen Willens und wie wir halt wollen, hat Folgen für unser Leben. Und ein anderes Beispiel noch ist, ich habe mich dabei beobachtet, dass ich manchmal denke, ich bin besser als andere. Oder ich stelle mich irgendwie so, ach, über jemanden. Ich weiß nicht, vielleicht kennen andere das auch. Und dann ist es so, dass ich häufig sehr viele Fehler entdecke bei der Person und ich bin super kritisch und denke irgendwie innerlich, ach, ich hätte das jetzt besser hingekriegt. Ne? Und habe ich speziell auch auf der Arbeit erlebt und habe auch da angefangen, mir das schön zu reden. Da denken viele so, besonders bei dieser Person, ach, so schlimm ist es nicht, ich kann es halt auch wirklich besser. Also es ist ja nicht so, dass ich nur so, wirklich könnte ich diese Sache ja auch besser. Also ja, und die Person ist halt auch ziemlich anstrengend, ja, ne? Einfach schön geredet, ja. Und so ist es halt häufig, wenn wir mit unseren Fehlern nicht, also mit, von unserer Natur aus umgehen, uns von unseren Gefühlen leiten lassen. Dann gibt es aber noch eine andere Möglichkeit, wie wir mit unseren Fehlern umgehen können. Ich habe es jetzt mal genannt, den richtigen Umgang mit Fehlern. Und da hatte Jana in ihrer Predigt auch beschrieben, das Beispiel von König David. Das steht in 2. Samuel 11 und die weiteren Verse, wer das nachlesen möchte. Da war es so, es war die Zeit, wo alle Könige in den Kampf ziehen sollten und König David ist zu Hause geblieben, anstatt mit allen in den Kampf zu ziehen. Und kurze Zeit später hat er dann Ehebruch begangen mit einer Frau, Bathseba heißt sie, die Frau von Uriah, wem das was sagt. Und als sie schwanger wurde, ließ er auch noch ihren Mann umbringen. So, da haben wir einmal den Fehler, ganz zu Anfang hat er sich entschieden, anstatt in den Kampf zu ziehen, zu Hause zu bleiben. Und erst da, durch diese Entscheidung hat er dann Bathseba überhaupt getroffen. Hat er gesehen, ach, die finde ich attraktiv, mit der möchte ich mich treffen. Und hat sich dann durch seine eigenen Gefühle zur Sünde verleiten lassen. Und später in der Geschichte begegnet er dem Propheten Nathan, der ihm dann die Augen geöffnet hat. Und dann kann man sehr gut sehen, wie David mit seinem Fehler umgegangen ist. Er erkennt zuerst einmal, ich habe vor dem Herrn gesündigt, ich habe einen Fehler begangen und steht dann zu seinem Fehler. Er gibt seinen Fehler zu und versucht nicht, ihn zu vertuschen. Und das ist eine Sache, die müssen auch wir lernen. Wir müssen lernen, uns unseren Fehlern zu stellen und sie uns bewusst machen und zugeben. Nicht vertuschen, verdrängen, ach das, ne, sondern es ist wichtig, dass wir lernen, unsere Fehler uns bewusst zu machen. Dass wir erkennen, was haben wir falsch gemacht und es dann auch zugeben können. Wenn wir erkennen, was wir falsch gemacht haben, können wir das auch zugeben und dadurch findet Entwicklung statt. So sieht dann der Umgang aus, wenn wir uns nicht von unserer eigenen Natur, unserem Willen, unseren Wünschen leiten lassen, sondern vom Heiligen Geist. Er hilft uns, richtig mit unseren Fehlern umzugehen, sodass Charakterbildung stattfinden kann. Auch da habe ich ein persönliches Beispiel. Wieder von der Arbeit. Da ist es so, dass es in der letzten Zeit so häufiger zu Verschmutzungen der Sanitäranlagen der Klienten gekommen ist. Und dann wurde eine Absprache getroffen, dass alle Gruppenleiter die Toilettengänge der Klienten kontrollieren, sodass es zu mehr Sauberkeit kommt. Also dass es nicht mehr so sehr verschmutzt ist. Und trotz Absprache hatte ich vergessen zu kontrollieren, ob unsere Klienten die Toiletten sauber hinterlassen haben. Und anstatt zu lügen und zu sagen, ich habe es gemacht, war ich ehrlich, bin ich zu meiner Kollegin gegangen und habe gesagt, ich habe es vergessen. Und ich habe zu meinem Fehler gestanden und ich merke, ich habe noch verschiedene andere Situationen, wo ich das erlebt habe, ich merke, je mehr ich zu meinen Fehlern stehe, desto leichter fällt es mir überhaupt zu merken, wann ich was falsch gemacht habe. Also desto eher entdecke ich auch, wo was nicht richtig läuft oder wo ich einen Fehler gemacht habe. Häufig ist es leider nicht nur so, dass wir nicht richtig mit unseren Fehlern umgehen und Schwierigkeiten damit haben, sondern erst gar keine Fehler machen wollen. Also es gibt verschiedene Gründe dafür, warum wir Angst haben, oder da habe ich es schon genannt, warum wir keine Fehler machen wollen. Viele haben Angst davor. Ne? Die Gesellschaft vermittelt uns größtenteils auch, man darf keine Fehler machen, mach es richtig. Oder vielleicht sind wir stolz, wollen keine Schwäche zeigen und perfekt sein. Oder Scham ist auch ein großes Thema. Ich schäme mich, wie stehe ich da? Was denken jetzt die anderen von mir? Und häufig folgt daraus Passivität und Rückzug. So der Gedanke, bevor ich einen Fehler mache, mache ich lieber gar nichts. Aber ohne Fehler zu machen, findet auch keine Entwicklung statt. Ich will euch ermutigen, tretet mal aus eurer Komfortzone heraus. Werdet aktiv. Traut euch mal, etwas auszuprobieren und Fehler zu machen. Denn daraus lernen wir. Fehler machen oder sich zu trauen bedeutet auch, einfach mal was auszuprobieren, Fragen zu stellen, zuzugeben, dass man nicht alles weiß und andere um Rat fragt. Keiner von uns ist perfekt, keiner. Und es ist total normal und auch gut, Fehler zu machen. Und ich finde, Menschen, die zu ihren Fehlern stehen, sind auch attraktiv. Da ist eine attraktive Ausstrahlung da. Aber es ist halt sehr wichtig, dass wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen, damit sich dann auch unser Charakter entwickeln kann. Jeder von uns hat Talente und Fähigkeiten, aber was nützen uns diese, wenn wir keinen guten Charakter haben? Lasse ich mich von meiner eigenen Natur oder vom Heiligen Geist leiten? In Galater 5, Vers 22 steht, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ich finde, dieser Vers beschreibt super, wie sich unser Charakter entwickelt, wenn wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen und lernen, mit unseren Fehlern richtig umzugehen. Also ich bin total begeistert von dem Vers, weil ich wünsche mir sehr, dass sich mein Charakter so entwickelt. Also ich finde, diese Eigenschaften, teilweise sehe ich Ansätze davon in meinem Leben auch. Aber wie gesagt, da kann echt noch mehr passieren. Und diese Eigenschaften entwickeln sich leider nicht über Nacht. Das ist immer ein Prozess. Also je mehr ich lerne, zu meinen Fehlern zu stehen, dass ich anspreche, wenn etwas schiefgegangen ist, desto mehr verändert sich auch mein Charakter. Und dadurch wird es auch immer leichter werden, zu Fehlern zu stehen. Nicht nur die zu entdecken, sondern auch dann dazu zu stehen. Weil es halt einfach selbstverständlich wird und sich langsam zu meinem Charakter entwickelt. Aber bevor sich mein Charakter entwickeln kann, muss ich mir erstmal die Frage stellen, will ich das eigentlich? Will ich eigentlich, dass sich mein Charakter entwickelt? Und das hat mit einer Entscheidung zu tun. Ich muss mich entscheiden, dass ich meinen Charakter entwickeln möchte. Wenn ich aber die Haltung habe, ich mache, was ich will, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich richtig mit meinen Fehlern umgehe, sehr gering, weil ich mich dann eher von meinen menschlichen Bedürfnissen leiten lasse, von meinen Gefühlen und von dem, was ich jetzt halt gerade will. Und dadurch wird sich auch mein Charakter nicht entwickeln. Fragt euch doch mal, was für eine Haltung hast du? Möchtest du, dass sich dein Charakter entwickelt? Möchtest du diese Früchte des Geistes in deinem Leben erleben? Wenn ich mich jetzt also entschieden habe, mich charakterlich weiterentwickeln zu wollen, dann muss ich meine Haltung von ich mache, was ich will und da lasse ich mir auch überhaupt nicht reinreden, in eine demütige Haltung ändern. In eine Haltung, demütig zu Fehlern zu stehen. Mach mal den nächsten Bibelvers. In 1. Petrus 5, Vers 5b steht, ihr alle sollt einander demütig dienen, denn Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Demut heißt tiefe Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit, die Bereitschaft zum Dienen oder auch Ergebenheit und auch sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Auch sich zu trauen, Fehler zu machen, hat etwas mit Demut zu tun. Heißt es jetzt, dass es mir plötzlich leicht fällt, demütig Fehler zu machen und zu diesen auch zu stehen? Was glaubt ihr? Nein, oder? Also auch das ist wieder ein Prozess, das muss sich entwickeln. Das passiert nicht einfach so. Und im nächsten Bibelvers in Matthäus 11, Vers 29 steht, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Von Jesus können wir lernen, wie es aussieht, demütig zu sein. Jesus ist demütig, aber auch barmherzig. Er ist nicht nachtragend und er vergibt immer. In den Evangelien können wir lesen, wie Jesus diese Demut gelebt hat und wie er mit Menschen und ihren Fehlern umgegangen ist. In Johannes 8, Vers 7, da steht die Geschichte von einer Frau, die Ehebruch begangen hat. Vielleicht kennen einige von euch die. Und wie Jesus ihr da begegnete. Er sagte zu den Anklägern, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Er war barmherzig ihrem Fehler gegenüber und hat sie nicht verurteilt. Er sagte aber auch, sündige von nun an nicht mehr. Ihm war es nicht wichtig, was andere von ihm dachten. Stattdessen hat er die Ankläger auf ihre eigenen Fehler hingewiesen. Und auch die Jünger von Jesus sind ein gutes Beispiel. Jesus wusste, dass alle von ihnen voller Fehler sind. Und trotzdem hat er sie ausgewählt, seine Jünger zu sein. Und Jesus hat sich sogar auf dem Weg zu seinem Tod gedemütigt. Er war nicht stolz und hat alles beendet, obwohl er das hätte machen können. Und obwohl er wusste, alle Anschuldigungen, die gegen ihn vorgeworfen werden, sind falsch. Und alle haben ihm Unrecht getan. Aber trotzdem hat er sich immer von Gott leiten lassen. Und vom Heiligen Geist geleitet werden wir, Jesus und seinem Charakter, immer ähnlicher. Wenn wir lernen, demütig zu unseren Fehlern zu stehen, verändert sich auch unser Umgang mit anderen Menschen und ihren Fehlern. Wir werden barmherzig und hören auf, bei anderen immer nur Fehler zu sehen. Sind wir immer nur mit den Fehlern anderer beschäftigt, werden wir kritisch und unbarmherzig und unser Herz wird hart. Dann hören wir auch von Gott nicht mehr. Wir können nicht mehr hören, wo Gott uns eigentlich leiten möchte und uns auf unsere Fehler aufmerksam machen möchte. Und genau das habe ich auch erlebt. Als ich angefangen habe, mir meine eigenen Fehler bewusst zu machen und zuzugeben, wurde ich auch barmherziger mit den Fehlern anderen. Ich bin mehr bei mir beschäftigt und sehe, boah, ja, ich mache auch Fehler. Und fang erst mal bei dir selbst an. Ne? Also ich merkte, ich war nicht mehr damit beschäftigt, oh, was macht der falsch? Und das war auch jetzt wieder nicht so, das ist nicht mehr so im Vordergrund, sondern ich werde barmherzig und denke, ja, ich mache auch Fehler. So, ne? Das klappt nicht immer, es klappt nicht bei jedem. Ne? Genau, und die letzte Folie einmal. Zusammengefasst nochmal, trau dich, Dinge auszuprobieren und tritt aus deiner Komfortzone heraus. Wachstumsschritte beinhalten immer, Fehler zu machen. Lass dich vom Heiligen Geist leiten und stehe demütig zu deinen Fehlern. Dein Charakter entwickelt sich und es entstehen Früchte des Geistes. Fehler machen kann wirklich jeder, aber zu seinen Fehlern zu stehen, dazu braucht man Charakter.
Guten Morgen auch von mir. So, ich trete jetzt aus meiner Komfortzone heraus. Genau. Ich habe das gleiche Thema wie die Nora. Ein Sprichwort sagt, Irren ist menschlich. Ist das so? Ist das wirklich so, dass Irren menschlich ist? Ich habe mir die Frage gestellt, warum machen wir Menschen eigentlich Fehler? Woher kommt denn diese Neigung in uns, diese Fähigkeit, Fehler machen zu können? Machst du mal. Genau, die Antwort finden wir, ihr seht ja den Apfel, vielleicht hat jemand schon eine Idee, worum es jetzt geht, ja. Also in 1. Mose 2, Vers 7 sehen wir, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Er hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen. Und dann hat er einen Garten gepflanzt für den Menschen und hat den Menschen in diesen Garten gestellt. Das war ein wunderschöner Garten, der muss wirklich großartig gewesen sein, also der war wirklich großartig. Und in die Mitte von diesem Garten stellte er zwei Bäume, den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und den Baum des Lebens. Und Gott befahl dem Menschen, ihr dürft alles machen, ihr dürft von allen Bäumen essen, nur von diesem einen Baum dürft ihr nicht essen. Und was macht der Mensch? Er hört nicht, er isst, er tut ganz genau das nicht, was Gott gesagt hat, und als Folge zieht die Sünde in sein Herz und durchdringt sein ganzes Leben. Was interessant ist, dass der Mensch diesen Fehltritt gemacht hat, bevor er sündig wurde. Und das bedeutet, er war ja als vollkommenes Geschöpf von Gott geschaffen. Er war perfekt, von Gott handgeformt, und er hatte ein herrliches, unvergleichliches Leben. Aber es gab da etwas in seinem Herzen, das unabhängig sein wollte, das einen anderen Weg gehen wollte. Und deshalb hat er die Frucht genommen und gegessen. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, warum hat Gott den Menschen denn so geschaffen? Und warum stellt er diesen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen mitten in den Garten? Der Baum sah wunderschön aus. Er hätte ihn ja auch in irgendeiner Ecke verstecken können. Und ich denke, die Antwort ist, dass Gott den Menschen liebesfähig erschaffen hat. Er wollte keine Marionetten. Er wollte den Menschen nicht so, dass er keine andere Wahl hat, als das zu tun, was er ihm sagt. Er hat ihn liebesfähig geschaffen, und zur Liebe gehört immer Freiheit. Die Freiheit auch eben, das nicht zu tun, was er sagt. Genau. Und das drückt deutlich das Wort Gottes aus. In Johannes 14, Vers 15, da sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Und Gott zu lieben bedeutet nur eine einzige Sache, dass wir ihm gegenüber gehorsam ist. Er ist der Herr und wir tun, was er sagt. Also ihn zu lieben bedeutet nicht, sonntags in den Gottesdienst zu kommen. Ihn zu lieben bedeutet nicht, gute Taten zu tun. Ihn zu lieben bedeutet nicht, irgendetwas Besonderes zu machen, noch nicht mal das Wort Gottes zu lesen. Ihn zu lieben bedeutet nur eine Sache, ihm gegenüber gehorsam zu sein. Er ist der Herr und ich tue das, was er sagt. Jetzt möchte ich euch ein Beispiel von mir erzählen, wo ich, könntest du mal die Bäume machen? Genau. Und also diese beiden Bäume, die im Garten Eden, also am Anfang, als Gott den Menschen geschaffen hat, im Garten Eden gewachsen sind, genau die beiden Bäume, die wachsen auch in unserem eigenen Herzen. Und das hat die Nora schon ganz klasse gesagt. Wenn Jesus mein Herr ist und er mein Leben bestimmt und wenn ich in Demut mit ihm lebe, dann bedeutet das für Gott, und dann sieht er in mir wirklich meine Liebe zu ihm. Genau, jetzt möchte ich ein Beispiel erzählen, wo ich leider einen anderen Weg gegangen bin und ohne es wirklich zu wissen, in diesen anderen Baum, ich sag mal, gewechselt habe und die Herrschaft über mein Leben selbst übernommen habe. Und zwar hatte ich eine längere, schwierige Phase, die richtig schmerzhaft für mich war. Und weil sie sich hingezogen hat, wurde ich mehr und mehr entmutigt. Und ich muss im Nachhinein zugeben und erkennen, dass ich nicht nur sehr entmutigt war, sondern dass ich auch stolz und bockig geworden bin. Nicht so wirklich offensichtlich, aber ich wollte einfach nicht mehr. Und in dieser Situation habe ich angefangen, mehr Fernsehen zu gucken. Ich habe mich mit Essen getröstet und habe auch andere Dinge gemacht. Aber Jesus und die Liebe zu Jesus und wirklich auf ihn zu hören, war für mich nicht mehr das Zentrum. Und das hat sich dann auf meine Zeit mit Gott ausgewirkt. Die wurde weniger, die wurde flacher. Ich hatte das Empfinden, ich erreiche Gott nicht mehr. Und auch mein Gebetsleben ist immer mehr abgeflacht. Und in diesem Zustand haben sich dann auch mehr und mehr meine Wünsche und meine Ziele verschoben. Und ich habe gemerkt, wie meine Gedanken und meine Gefühle und meine Haltungen sich verändert haben. Ich bin teilweise erschrocken, was da alles in meinem Herzen hochkam. Also wenn wir diesen anderen Baum sehen, da sehen wir zum Beispiel Bitterkeit oder, was Nora auch gesagt hat, Richten, Neid, also richtig, richtig üble Dinge. Und das habe ich dann bei mir selbst wahrgenommen. In einer Nacht bin ich dann aufgewacht und ich habe eine Eiseskälte in meinem Herzen gespürt. Und ich habe mich innerlich total leer gefühlt und dachte, also so fühlt sich wirklich der Tod an. Und das hat mir total Angst gemacht. Ich bin richtig erschrocken. Und da habe ich gemerkt, wo ich eigentlich hingegangen bin und in welchem Zustand, in welchem geistlichen Zustand ich war. Und das hat mir die Augen auch geöffnet. Und in dieser Situation habe ich die Entscheidung getroffen, egal was es mich kostet und egal wie lange es dauert, ich möchte zurück in diese Liebesbeziehung zu Jesus. Und ich habe für mich auch persönlich entschieden, egal was in mein Leben kommt, durch welche Situationen oder Schwierigkeiten, ich sag mal, Gott mich führt, ich will in dieser Liebesbeziehung, ich möchte in dieser Abhängigkeit zu Jesus bleiben. Genau, jetzt habe ich eine kleine Demonstration vorbereitet. Ich rufe dich gleich, Uta. Genau. Also das hier, ich sag mal, ist das Loch, in das ich jetzt gleich falle. Okay, das ist das Loch und das bin ich. Okay, und ich falle jetzt hier in das Loch, ne, weil ich halt vom Weg abgekommen bin und einen Fehler gemacht habe. Und nicht genug damit, dass ich jetzt hier in diesem Loch bin, jetzt kommen auch noch schlechte Gefühle und Gedanken, die auf mich einprasseln. Ich fühle mich verlassen und verloren. Ich fühle mich einsam. Ich werde schwach und ängstlich. Ich kann meinen Weg nicht mehr sehen. Ich habe keine Vision und keinen Plan mehr. Hat jemand noch eine Idee, was es noch sein könnte? Ein Vorschlag? Selbstmitleid, sehr gut. Genau, ich bin voller Selbstmitleid. So, jetzt bin ich richtig begraben unter diesem Stein. Ich kann es doch selbst, Uta. Okay, jetzt bin ich richtig begraben unter dem Stein. Ich muss es jetzt mal eben hochheben. So, und dazu fällt mir jetzt ein, was ich ganz klasse finde, was der Paul Imhof mal gesagt hat. Eine Niederlage ist auch eine Pole Position. Ja? Also das hier ist jetzt die Pole Position und hier in diesem Loch zu sitzen, in dieser Niederlage zu sein, ist immer noch besser, als im Stolz zu sein und nicht zu wissen, dass man nicht in Ordnung ist. Also ist diese Niederlage eine Pole Position. Und jetzt kommt Schritt Nummer eins, was das allererste ist, was ich unbedingt brauche. Ich brauche das Bewusstsein, dass Gott mich liebt. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, ihr solltet es eigentlich sehen. Also, dass die rote Farbe ist die Liebe Gottes. Also, ich brauche das Bewusstsein, dass Gott mich liebt. Und jetzt bräuchte ich eigentlich mein, hat einer ein Taschentuch? Ah ja, perfekt, okay. Genau, also die rote Flüssigkeit ist die Liebe Gottes. Und dieses Wissen, ich halte das mal hoch für alle, das ist das Allerwichtigste, wenn ich einen falschen Weg gegangen bin, wenn ich irgendwo gelandet bin, wo ich nicht landen wollte, Gott liebt dich, egal welchen Weg du gegangen bist, egal in welche Sünde du dich verstrickt hast, egal was in deinem Leben passiert ist, Gott hat dich über die Maßen lieb. Das musst du wissen und das muss in deinem Herzen ankommen. Und dann kann der nächste Schritt kommen. Okay, jetzt muss ich mich mal eben abtrocknen. Okay, also was mega, mega wichtig ist, dass wir nicht hier bleiben, dass wir nicht hier in dieser Situation, also in dieser Stufe sitzen bleiben, praktisch, dass Gott uns liebt in der Liebe Gottes, weil sonst können wir nicht überwinden. weil es ist etwas mit unseren Gedanken, es ist etwas mit unseren Gefühlen passiert, die sind, ich sag mal, verändert, verseucht. Und deshalb müssen wir aufstehen. Wir müssen im Geist aufstehen. Und das können wir, wenn wir uns gefüllt haben mit der Liebe Gottes. Schritt Nummer 2. Ich stelle mich auf den Felsen. Der Fels ist Jesus. Ja. Schritt Nummer 2 bedeutet, nimm deine Position ein. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. In Römer 4, Vers 6 steht, gerecht gesprochen wird der Mensch nur aufgrund seines Glaubens und noch nicht aufgrund seiner Taten. Also du brauchst dich erstmal gar nicht zu verändern. Glaube in deinem Herzen, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit Gottes sind wir nur durch eine einzige Sache, durch das Blut Jesu, das er am Kreuz für uns gegeben hat und durch seinen Tod am Kreuz. Und alle unsere guten Taten oder auch unsere schlechten Taten verändern nichts daran, dass wir ein Kind Gottes sind und dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind. Das ist der Schritt Nummer 2. Dann ist es wirklich sehr wichtig, dass wir, wenn wir aus diesem Loch herausgekommen sind, dass wir uns Zeit nehmen mit Gott, dass wir das Wort Gottes lesen und unsere Gedanken erneuern, damit wir innerlich wieder geistlich, ich sag mal, stark werden oder ein Reservoir haben. Wie ich schon gesagt habe, wir müssen geistlich aufstehen. Den Felsen stelle ich jetzt mal hier hin. Genau, jetzt hat es aber einen Grund gegeben, weshalb ich auf diesen falschen Weg gekommen bin. Und ich muss mich mit meiner Sünde, ich muss mich mit meinen Fehlhaltungen auseinandersetzen. Und deshalb ist der Schritt Nummer 3, der Schritt Nummer 3 ist, komm in seine Gegenwart, so wie du bist. In Hebräer 10, Vers 19 steht, deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen, denn das Blut Jesu hat uns den Weg geöffnet. In Gottes Gegenwart können wir nur durch das Blut Jesu kommen. Wir brauchen uns nicht vorher selbst zu helfen. Wir brauchen uns nicht vorher in Ordnung zu bringen. Das bringt uns auch nichts. Wir werden es nicht schaffen. Deshalb, wenn du irgendwo stecken geblieben bist, geh in seine Gegenwart, so wie du bist. Das ist Schritt Nummer 3. Weil in seiner Gegenwart, da ist das Licht, was wir brauchen. Da ist die Liebe Gottes. Und da ist vor allen Dingen auch die Wahrheit Gottes, die wir brauchen. Jetzt kommt Schritt Nummer 4. Tue Buße. Tue Buße. In Römer 2, Vers 4 steht und sagt Jesus, dass es Gottes Güte ist, die uns zur Buße leitet. Es ist Gottes Güte, oder es war Gottes Güte, dass er mich nicht da hat stecken lassen auf meinem falschen Weg. Wenn wir von Gott gezogen werden, so wie ich das im Traum wahrgenommen habe, oder Gott spricht zu uns, oder Gott spricht durch andere Menschen. Gott in seiner Liebe bringt Gott uns in Buße, und wir dürfen auch darum bitten, Herr, zeige mir, bring mich in Buße. Wir brauchen diese Buße, damit wir aufwachen und damit wir uns selbst im Lichte Gottes erkennen. Genau. Bei dem Punkt Tue Buße ist es ganz wichtig, dass wir gründlich sind, dass wir die Sünde beim Namen nennen, dass wir nichts beschönigen, dass wir komplett offen und ehrlich sind und gründlich mit dem aufräumen, was in unserem Leben ist. Ich lese nochmal 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir sagen, wir sind ohne Schuld, belügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Genau, Gott will uns in unserem Versagen neu begegnen. In Jesaja 57, Vers 15 steht, ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und ich wohne bei denen, die ein zerschlagenes und einen zerschlagenen und demütigen Sinn haben, um das gedemütigte Herz neu zu beleben und das zerschlagene Herz wieder aufleben zu lassen. Also wenn wir demütig sind und so diese Schritte durchgehen und Buße tun, dann begegnet uns Gott neu und er belebt unser Herz. Also Gott ist nicht überrascht von unserem Versagen und er ist auch nicht überrascht, wenn irgendwas in unserem Leben schiefläuft, weil er kennt uns so viel besser, als wir selbst uns kennen. Aber wir müssen als Kinder Gottes, als erlöste Kinder Gottes, wir müssen wissen, könntest du die Bäume nochmal machen, bitte? Als erlöste Kinder Gottes müssen wir wissen, wir haben von Gott, wenn wir ihn als unseren Herrn und Erlöser angenommen haben, haben wir diese Natur bekommen, dieses göttliche Wesen, also Jesus selbst hat sein Leben in uns eingepflanzt und er lebt in uns durch den Heiligen Geist. Das ist der rechte Baum. Und trotzdem ist diese andere Natur, die wir auch im Garten am Anfang gesehen haben, diese andere Natur ist auch in unserem Herzen lebendig und die wird nicht automatisch herausgenommen. Also diese andere Natur, ich will einfach das tun, wozu ich Lust habe. Oder ich will meinen eigenen Weg gehen. Ich will ich selber sein. Diese alte Natur, die bleibt. Wenn ich aber Jesus mein Leben hingebe, wenn ich mich von ihm abhängig mache, wenn ich mich demütige von ihm und sage, Jesus, sei du der Herr in meinem Leben und bei dieser Entscheidung bleibe, dann wachsen diese Früchte, die ihr seht, diese göttlichen Früchte, die Früchte, die der Heilige Geist wachsen lässt, wovon Nora auch erzählt hat, wieder neu in unserem Leben. Genau. Ja, und am Ende ist es überhaupt nicht der Punkt, mache ich Fehler. Natürlich ist es immer schlecht, wenn wir Fehler machen. Es ist blöd, wenn wir falsche Wege gehen. Oder das ist immer schlecht. Das bringt immer Konsequenzen. Das ist immer schlecht für unser Leben. Und es kann auch ja richtige gravierende Folgen haben, die sich auf unser ganzes Leben auswirken. Aber dennoch ist das nicht das, was wirklich zählt. Also was zählt, ist wirklich die Frage, habe ich Jesus lieb? Habe ich Jesus wirklich lieb? Und wenn ich Jesus lieb habe, dann ist er mein Herr. Ich mache mich abhängig von ihm und ich entscheide mich für seinen Weg in meinem Leben. Amen. Thank you.